Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Jan Drees, einen schönen guten Tag. Sie haben es bereits in den vergangenen Stunden gehört, der Deutschlandfunk feiert 100 Jahre Radio und der Büchermarkt möchte sich anschließen, obwohl Literatur im Radio heute wesentlich seltener zu hören ist als beispielsweise noch in den 1950er und 60er Jahren. Damals erreichten Hörspiele ein Millionenpublikum. Michael Krüger, Jahrgang 1943 und lange Tonvorgeber im Hansa Verlag, sagte einmal, wir waren vor und neben aller Lektüre Radio gebildet. Dieser Satz bleibt eine Herausforderung, denn der Wunsch nach Bildung treibt viele Hörerinnen und Hörer weiter um. Schauen wir zurück auf 100 Jahre Literatur im Radio und nach vorne mit einem Feature meines Kollegen Christoph Formweg.
Zeit und Raum sind tönend überwunden. Und das große Wunder, es geschieht. Alle Sender haben sich verbunden und sie singen dir ein trunkenes Lied.
So Johannes R. Becher 1928 in seinem Gedicht »Radio, das Wunder der Alltäglichkeit«. Zwei Jahre später beschreibt er in einem Rundfunkgespräch mit dem Dichter und bekennenden Radiotrinker Gottfried Benn seinen Wandel vom expressionistischen zum kommunistischen Schriftsteller.
Auch ich habe an die Möglichkeit einer reinen Kunst geglaubt, denn ich habe an einen Geist geglaubt, der über den Wassern schwebt. Bis ich eines Tages aufgrund von Erlebnissen und Erkenntnissen Einsicht bekam in den Klassenmechanismus, der die Geschichte des Menschen beherrscht. Ich stieg in meiner Dichtung von dem Himmel zur Erde herab. Ich hob das Jenseits auch in meiner Dichtung auf.
Wie kommt überhaupt die Literatur ins Radio? Das Radio ist ja sozusagen als akustisches Medium ein genuines Literaturmedium.
Stefan Krass, Autor des Essaybands Radiozeiten vom Ätherspuk zum Podcast.
Alfred Döblin hat ja bereits 1929 in dieser berühmten Kasseler Tagung Dichtung und Rundfunk, das war 6 Jahre nach der Etablierung des Radios in Deutschland, da hat er den Eröffnungsvortrag gehalten und da ist sehr häufig davon die Rede, dass Literatur eben nicht nur eine gelesene Sprache ist, sondern auch eine gesprochene Sprache. Also der Weg von der Schrift zum Ton, von der Lektüre zum Hören, vom Auge zum Ohr, den beschreibt er dort sehr eindrücklich. Und wenn man sich das nochmal überlegt, auch was das Radio bietet, anders als die stille Lektüre, das ist ja die Stimme.
Die Stimme dringt durch den Lautsprecher, aber der Sprecher selbst ist abwesend. Dieses paradoxe Phänomen thematisiert bereits Hans Flesch 1924 in seinem Versuch einer Sendespielgroteske, die als erstes Hörspiel gilt.
Wenn man sich die ganz frühen Sendenachweise mal anschaut, also 1923 folgende, dann ist das Hörspiel die erste genuine Radioform, die aus der Liaison von Literatur und Rundfunk hervorgegangen ist. Das war übrigens auch eine sehr, sehr beliebte Form.
Aus der Zeit der Weimarer Republik gibt es aber nur selten Mitschnitte. Auch die zwischen 1927 und 1932 von Walter Benjamin entwickelten Hörmodelle, die er oft selbst am Mikrofon erprobt, sind nicht dokumentiert. Bertolt Brecht wird ebenfalls aktiv. Er will seine Theorie für ein interaktives Radio umsetzen, das Hörerinnen und Hörer mit einbezieht. So mit seinem Live-Hörspiel Lindbergh. Die experimentierfreudige Startphase des Kulturradios verpufft jedoch. Von 1933 an zensieren die Nationalsozialisten das Wort. Ihre Volksempfänger beschallen die deutschen Ohren mit Propaganda und flacher Unterhaltung. Wer etwas anderes hören will, dem drohen nach Ausbruch des Zweiten Weltkriegs drakonische Strafen.
Hier ist der Londoner Rundfunk. Wir bringen Ihnen jetzt aus Amerika eine Sonderbotschaft an das deutsche Volk von Thomas Mann, dem größten deutschen Schriftsteller des Jahrhunderts.
Deutsche Hörer, diesmal hört ihr meine eigene Stimme.
Meldet sich der Literaturnobelpreisträger im März 1941 im deutschen Programm des britischen Senders BBC.
Es ist die Stimme eines Freundes. Die Stimme eines Deutschlands, das der Welt ein anderes Gesicht zeigte und wieder zeigen wird als die scheußliche Medusenmaske Worte, die der Hitlerismus ihm aufgeprägt hat. Es ist eine warnende Stimme. Euch zu warnen ist der einzige Dienst, den ein Deutscher wie ich euch heute erweisen kann.
Einige von Thomas Manns Radiobotschaften an die deutschen Hörer finden später Eingang in seinen stark autobiografischen Roman Dr. Faustus. Immer dann, wenn er sich mit der deutschen Frage beschäftigt oder der deutschen Schuld. Anders als im Rundfunk der DDR, wo Johannes R. Becher peinliche Lobeshymnen auf Sowjetdiktator Stalin verbreitet und die sozialistische Zensur das Kommando übernimmt, stehen die Zeichen in der jungen Bundesrepublik auf Radioerneuerung.
Und dieses Neue ist eben von der BBC entlehnt, dieses öffentlich-rechtliche Radio. Die Engländer und Amerikaner haben das durchaus auch im Sinne der Re-Education eingesetzt. Aber der Punkt war eben, dass man dort etwas stattfinden lassen wollte in einer breiten Öffentlichkeit, nämlich so etwas Ähnliches wie die Gründungsdebatten dieser jungen Bundesrepublik. Und da gehörte alles dazu. Da gehörten natürlich die Fragen der Verfassung dazu, aber natürlich auch ganz wesentlich Fragen des kulturellen Lebens und damit natürlich auch der Literatur. Das sieht man auch daran, wie viele Schriftsteller sich damals an diesen Debatten beteiligt haben und in den 50er Jahren im Radio Literatur gemacht haben.
Jede, buchstäblich jede Sendung war dahin gerichtet, das Schöne wieder sich einrichten im Gewesenen zu stören.
So der Schriftsteller und Redakteur des legendären Radio-Essays Alfred Andersch. Die so wörtlich große Kulturmaschine Rundfunk ist für ihn nach 12 Jahren Nazi-Propaganda ein Bildungsinstrument für die Massen.
Die Hauptakzente lagen natürlich auf den Meistern der amerikanischen Moderne, auf dem französischen Existenzialismus und auf allem, was sich an junger deutscher Literatur nach dem Kriege regte.
Auf die Radioschätze bin ich gestoßen, so richtig, bei dem Eintauchen in diesen riesigen Fundus, den die Stuttgarter Redaktion des Radio-Essays hinterlassen hat.
So Stefan Krass.
Ich habe ja Anfang der Nullerjahre im SWR in Baden-Baden die Redaktion vom Radio-Essay übernommen und wusste natürlich, dass ich da ein Zwerg auf den Schultern von Riesen bin. Man muss sich nur mal so Sendenachweise angucken von dem Radio-Essay aus den 50er Jahren. Nicht? Da hat man dann Redaktion Alfred Andersch, Assistenz Hans Magnus Enzensberger, Autor Arno Schmidt und Regisseur Martin Walser.
Zu welchen Blüten die menschliche Flora fähig ist, wenn sie nicht dem Leistungsprinzip, jenem mediokrisierendsten aller Prinzipien unterworfen ist, das konnte man in den Skurrilitätsgrotten der frühen Funkhäuser erleben.
Erinnert sich Martin Walser 1996.
Es gab unentschlossene Gelehrte oder anonyme Dichter. Oder endgültig heiser gewordene Tenöre oder dann doch vom Alkohol ereilte Schauspieler oder Pfeife rauchende Anarchisten oder vom Weltkrieg für immer gestörte Feuilletonisten oder einfach erschöpfte Flüchtlinge oder vom Wirtschaftswunder zutiefst verschreckte Lyriker. Aber es gab keine Manager.
Die Literaturdebatten in den Feuilletons der großen Zeitungen boomen in der Nachkriegszeit. Aber das öffentlich-rechtliche Radio zahlt besser. Ob für Hörspielmanuskripte, die Teilnahme an Podiumsdiskussionen, Lesungen oder Rezensionen. Der Rundfunk wird zu einem extrem wichtigen Mäzen für junge Autoren, die ohne Brotberuf dastehen und noch nicht den Durchbruch geschafft haben. So muss Heinrich Böll eine 5-köpfige Familie ernähren. In seinem ersten Rundfunkinterview sagt er über seinen frühen Wunsch, Schriftsteller zu werden.
Habe auch während der Schulzeit in den letzten Jahren schon geschrieben. Wurde aber dann unterbrochen durch die Geschichte, möchte ich sagen. Ja. Kam sehr bald nach dem Abitur zum Arbeitsdienst Militär und bin dann fast 8 Jahre weg gewesen, Soldat, und habe gleich nach dem Krieg wieder angefangen zu schreiben.
Heinrich Böll sorgt wiederholt für erhöhten Blutdruck bei den Intendanten der bundesrepublikanischen Rundfunkanstalten. Seine Kurzgeschichte, Dr. Murkes gesammeltes Schweigen über den Nazi-Wendehals Burma-Lotke, ist eine Auftragsarbeit für den WDR. Doch die Verantwortlichen trauen sich nicht, diese gepfefferte Rundfunksatire zu senden. Eine Hörspielfassung gibt es erst nach Bölls Tod.
Jenes höhere Wesen, das wir verehren. Jenes höhere Wesen, das wir.
Murke war zu jung, hatte sich zu gebildet gefühlt, um das Wort Hass zu mögen. Hier aber, hinter der Glasscheibe, während Burmalotke seine Nominative, Genitive und Dative sprach, wusste er plötzlich, was Hass ist. Er hasste diesen großen, dicken und schönen Menschen, dessen Bücher in 2.350.000 Exemplaren in Bibliotheken, Bücherschränken und Buchhandlungen herumlagen. Und er dachte nicht eine Sekunde daran, diesen Hass zu unterdrücken.
Zu einem öffentlichen Skandal weitet sich dann die Zensur von Heinrich Bölls Brief an einen jungen Katholiken aus. Er benennt die Nazi-Verstrickungen und Heucheleien der katholischen Amtskirche. Der neue Intendant des Süddeutschen Rundfunks, ein überzeugter Katholik, kippt die produzierte Sendung daher aus dem Programm. Böll aber ist Ende der 1950er Jahre schon bekannt genug, um sich Rückendeckung beim Nachrichtenmagazin Der Spiegel zu holen. Undankbar zeigt sich Böll aber nicht. Als Literaturnobelpreisträger schreibt er:
Spät möchte ich mich hier für die Art der Förderung durch den Rundfunk bedanken, die wir aus meiner Altersklasse erfahren haben. Von Eich bis Schnurre, von Lenz bis Eichinger, was hätten wir alle, die wir nicht im Traum daran dachten, je von Büchern leben zu können, was hätten wir ohne den Rundfunk gemacht, der uns das Leben ermöglichte?
Anekdoten gibt es auch über Günter Grass. Die Rückfahrt nach Berlin von einer Tagung der Gruppe 47 finanziert er sich mit einem Stopp im Bayerischen Rundfunk in München. Damals gibt es in den Funkhäusern noch Kassen, wo der Lohn sofort beglichen wird. Grass liest den Anfang seines noch nicht veröffentlichten Meisterwerks »Die Blechtrommel«.
Zugegeben, ich bin Insasse einer Heil- und Pflegeanstalt. Mein Pfleger beobachtet mich, lässt mich kaum aus dem Auge. Denn in der Tür ist ein Kuckloch und meines Pflegers Auge ist von jenem Braun, welches mich, dem Blauäugigen, nicht durchschauen kann. Mein Pfleger kann also gar nicht mein Feind sein.
Auch Marie-Louise Kaschnitz nutzt das Radio. Im Südwestfunk bringt sie die neue große Gefahr für die Welt in einem Klagegedicht zum Ausdruck.
Der den Tod auf Hiroshima warf, ging ins Kloster, läutet dort die Glocken. Der den Tod auf Hiroshima warf, fiel in Wahnsinn, wehrt Gespenster ab. 100.000, die ihn angehen nächtlich, Auferstandene aus Staub für ihn.
Michael Krüger, der spätere Leiter des Münchner Hansa Verlags, bringt die Radiofixierung vieler Schriftsteller der 1950er Jahre mit dem Satz auf den Punkt:
Wir waren vor und neben aller Lektüre Radio gebildet.
Zum Erfolgsgaranten des Literaturradios werden die Hörspiele. Viele erreichen ein Millionenpublikum. Dennoch hat sich das Fernsehen nicht etabliert. Träume von Günter Eich setzt 1951 im NWDR Maßstäbe für die Nachkriegszeit. Hinsehen oder verdrängen lautet die Alternative im Atomzeitalter.
Warum schaust du nicht weiter hinaus?
Nein, ich habe Angst.
Ist es nicht gut, was du siehst?
Es ist fürchterlich.
Weil es neu ist.
Wir wollen das Loch verschließen.
Was? Ihr wollt die Welt nicht sehen, wie sie wirklich ist?
Nein, ich habe Angst.
Wir wollen das Loch verschließen.
Nein, lass mich hinaussehen.
Sieh hinaus, ob es die Welt ist, von der du immer sprichst.
In den 1960er Jahren setzen sich die Stereoproduktionen auch im Hörspiel durch. Zu den Autoren, die sich der experimentellen Literatur öffnen, gehören Helmut Heißenbüttel, der Andersch-Nachfolger beim Süddeutschen Rundfunk, Friederike Mayröcker, Ernst Jandl oder Jürgen Becker. Prägend für Beckers erste Hörspiele ist das Collage-Prinzip, das assoziative Kombinieren von sprachlichen Versatzstücken, die er im Alltagsleben auffängt. So in seinem Hörspiel Hausfreunde.
Nein, die Hausfrau gehört an die Seite des Hausherrn.
Der bin ich.
Dann erklär dich mal.
Ich putze die Schuhe, ich fahre die Kinder in die Schule und hole sie auch wieder ab. Ich gehe einkaufen, ich klopfe Teppiche, ich schlage Nägel in die Wand, ich kitte das Porzellan, ich verdiene das Geld, ich schlage über die Stränge, ich mache mir die Sorgen, ich sorge für die Ruhe.
Die literarische Arbeit Jürgen Beckers sichert ab 1974 auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk ab. Als Hörspielchef des Deutschlandfunks wird er zu einem Zugpferd des neuen Hörspiels.
Das neue Hörspiel, das Entscheidende daran war zunächst die Entdeckung des gesamten akustischen Materials. Klang, Sprache, Musik, Geräusch. Und diese einzelnen Elemente zu gleichwertigen Bausteinen zu machen, das war jetzt mal grob gesagt ein entscheidender Impuls für das damals sogenannte neue Hörspiel, wo nicht jetzt eine Geschichte erzählt wird oder ein dramatischer Ablauf vorgeführt wird, sondern wo der Autor bzw. der Realisator mit diesen Materialien völlig souverän und völlig selbstständig arbeitet. Nur eben nicht mehr in dieser illustrierenden Art, wie das alte Hörspiel das bislang praktiziert hatte.
Klaus Schöning vom Studio Akustische Kunst im WDR dreht die Schraube noch weiter, bis hin zu Klanginstallationen und Soundskulpturen. Doch behauptet sich daneben das klassische Hörspiel weiter, auch außerhalb der Funkhäuser. Stefan Krass.
Es gibt eine sehr große, freie Hörspielszene, die haben ihre eigenen Festivals. Und dieser sogenannte Sendeschatten, in dem das Hörspiel vielleicht mal stand, als das Fernsehen aufkam und erfolgreicher wurde, das hat sich sehr stark relativiert. Also auch bei den ARD-Hörspieltagen in Karlsruhe, an diesen 4-5 Tagen, da sind ja über 10.000 Besucher regelmäßig gekommen und haben sich dort Hörspiele angehört.
Literatur im Radio. Das Angebot ist bis heute vielfältig, auch wenn in vielen Rundfunkanstalten zunehmend Sendestrecken wegfallen.
Ich finde das überhaupt nicht problematisch, wenn das ein Minderheitenprogramm ist. Das war es ja früher auch in dem alten linearen Radio. Es muss nur angeboten werden, es muss vorkommen. Wir haben einen Programmauftrag und da steht Kultur und Bildung drin.
Dazu gehört auch die Literaturkritik.
Literaturkritik ist auch Müllabfuhr.
So Marcel Reichanitzky im Deutschlandfunk.
Das, sagte Schlegel, habe seinen Grund darin, dass seit der Erfindung der Druckerpresse so unendlich viele Bücher erscheinen, dass es nötig ist, da Ordnung zu machen und die wegzuschaffen, die keinen literarischen Wert haben. Solange Literatur nötig sein wird, wird Kritik nötig sein.
Und wie sieht die Zukunft der Literatur im Radio aus? Blicke zurück sind bei der Neupositionierung hilfreich.
Die Sender sitzen ja auf gewaltigen Archivschätzen, die immer noch nicht gehoben sind. Das sind Vorträge, Lesungen, Hörspiele, Gespräche. Das ist Literatur- und Kulturgeschichte. Und das gehört in die Mediatheken.
Und es gibt eine neue Herausforderung im Internet, den Podcast. Das Abholradio nach Lust und Laune, egal zu welcher Uhrzeit.
Also ich würde sagen, prinzipiell ist der Podcast ja zunächst mal eine Bereicherung für die Literatur.
Stefan Krass, Autor des Essaybands Radiozeiten vom Ätherspuk zum Podcast.
Das ist natürlich in gewisser Weise eine Konkurrenzsituation, aber ich habe davor überhaupt keine Angst. Das ist eine Erweiterung des Angebots. Medien, das wissen wir mit Marshall McLuhan, lösen sich nicht ab, sondern die koexistieren. Und ähnlich sehe ich das beim linearen Radio und dem Podcast auch. Außerdem das öffentlich-rechtliche oder das lineare Radio produziert ja mittlerweile auch eine Menge Podcasts.
Hinzu kommt die Möglichkeit der Bereicherung des öffentlich-rechtlichen Radios von außen. Mit neuen Ideen, neuen Formaten.
Die Hörerinnen und Hörer können ja im Podcast auch ihr Programm selbst gestalten und vor allem, sie können es ja auch selber produzieren. Man braucht ja heute kein High-End-Studio mehr, um Sendungen zu produzieren. Das kann man ja mit einem Schnittprogramm auf dem Handy machen.
Und im Zentrum steht immer die Stimme.
Die Stimme ist ja nicht nur ein Verlautbarungsorgan. Die Stimme ist ja ein rhetorisches Instrument. Die ist ein Träger von Ausdruck, von Stil. Und insofern gibt die Aura der Stimme eine andere Dimension, als wenn ich den Text nur lese. Und das ist ja eine ganz große Chance der Literatur im Radio. Dazu kommt natürlich das, was die Literatur von sich selbst mitbringt. Also das literarische Sprachkunstwerk ist ja auch ein akustischer Klangkörper.
Sie hörten ein Feature von Christoph Formweg über 100 Jahre Literatur im Radio mit einem Ausblick auf die hoffentlich kommenden 100 Jahre, bevor es nach den nun folgenden Nachrichten im Deutschlandfunkprogramm weitergeht mit den Kolleginnen und Kollegen von Forschung aktuell. Am Mikrofon verabschiedet sich von Ihnen Jan Drees.